RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Und wieder hat Europa die Wahl. Genauer, alle 5 Jahre wählen die EU-Bürger ihr Parlament. Das wird diesmal vom 6. bis zum 9. Juni der Fall sein. Und es macht sich schon eine gewisse Nervosität breit, weil die Kräfteverhältnisse unter den politischen Lagern sich verschieben können, weil die weltpolitischen Herausforderungen gewachsen sind und weil die Frage, wohin sich die EU entwickeln soll, derzeit nicht einmütig beantwortet wird. Europa hat die Wahl, Neustart oder weiter so. Das Forum im RBB 24 Inforadio in Zusammenarbeit mit und aus der Hertie School in der Berliner Friedrichstraße. Mein Name ist Harald Asel. Es ist sogar schon von der Schicksalswahl 2024 die Rede. Und das werde ich jetzt gleich mit der Vorstellung meiner Gäste mal abfragen, wie Sie das sehen. Ist diese Wahl wirklich wichtiger als die 9 vorangegangenen Direktwahlen zum Europäischen Parlament? Bei mir ist Tu Nguyen, die stellvertretende Direktorin des Jacques Delors Center Berlin mit Forschungsschwerpunkten auf institutionelle Reformen in der EU.
Ja, die Wahl, die kommt, ist natürlich unglaublich wichtig, aus 2 Gründen. Ich sage nicht, sie ist wichtiger als andere Wahlen, aber sie ist sehr wichtig. Auf der einen Seite, wenn wir uns anschauen, was momentan in der Welt passiert, wo Europa steht, wie die geopolitische Lage ist und wie stellen wir uns als Europäische Union auch institutionell auf und politisch auf. Das ist natürlich ein Faktor, der bei den Europawahlen entschieden wird. Und der zweite Aspekt ist jetzt der prognostizierte Rechtsruck, den jetzt alle Umfragen anzeigen. Und das wird natürlich auch nochmal enorme Auswirkungen darauf haben, wie Europapolitik in den nächsten 5 Jahren aussieht. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, welche Kompetenzen das Parlament hat und wie viel Einfluss wirklich jede Stimme hat.
Europa ist nicht nur eine Veranstaltung für die Experten, sondern für uns als Bürgerinnen und Bürger, auch für diejenigen, die auf verschiedenen Feldern wirtschaften. Jasmin Ababian-Vogel ist Präsidentin des Verbands Deutscher Unternehmerinnen, ein Wirtschaftsverband mit etwa 1800 ganz unterschiedlichen Mitgliedern. Sie selbst sind unter anderem geschäftsführende Gesellschafterin der Interkulturelle Sozialdienst GmbH. Wie blicken Sie, wie blicken die Mitglieder Ihres Verbandes auf diese Wahl?
Ich glaube, in Summe blicken wir alle mit Sorge auf die Wahl. Wir leben in einer Zeit, wo diese alten Gewissheiten, mit denen viele von uns aufgewachsen sind, nicht mehr gelten. Ich bin Baujahr 1968 und stamme aus einer Zeit, die ist auch schon Gott sei Dank vorbei, wo es sozusagen die beiden Lager gab, Ost und West. Irgendwann war dann sozusagen diese Systematik obsolet und die Welt hat sich verändert. Aber in diesem Konglomerat von Veränderung muss Europa einen neuen Platz für sich finden, weil die alte Gewissheit, wir sind Teil des Westens mit der Protektion von den USA und in einer großen Gemeinschaft, die sich sozusagen definiert als ein westliches Bündnis im Gegensatz zu den anderen, diese Gewissheit haben wir nicht mehr. Und deswegen ist es nicht nur eine Frage von, wo geht Europa nach der Wahl hin in Bezug auf zum Beispiel wirtschaftliche Fragestellungen, sondern da kommen noch ganz andere Aspekte dazu, die unter Umständen vor 5 oder vor 10 Jahren noch nicht in unserem Fokus waren.
Er hat aus Brüssel berichtet, jetzt ist er leitender Redakteur in der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung, Daniel Brössler. Im Vergleich zur aktuellen Bundespolitik, kann da die bevorstehende Wahl genügend Interesse wecken?
Ich glaube schon, dass sie großes Interesse wecken wird. Und um da auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, ist das eine Schicksalswahl? Würde ich sagen, wir befinden uns in einem Schicksalswahljahr. Und ich glaube, man kann diese Wahl nicht trennen von den anderen Wahlen, die uns beschäftigen in Deutschland, in Europa und in der Welt. In Deutschland die Landtagswahlen in Ostdeutschland, 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland, die sehr wichtig dafür sein werden, wie es mit unserer Demokratie in Deutschland weitergeht. Die Europawahl, wir haben über den möglichen Rechtsruck schon gesprochen, wird darüber entscheiden, wie es in Europa weitergeht und wie es in der Welt weitergeht. Und auch mit uns in Europa wird natürlich auch in der Präsidentenwahl in den USA im November entschieden. Deshalb wird man, glaube ich, erst gegen Ende dieses Jahres einen Strich unter dieses Wahljahr machen können und dann entscheiden können, wo stehen wir als liberale Demokratien, wo stehen wir als Europäische Union. Wir sind, glaube ich, von außen unter Druck und wir geraten natürlich zunehmend auch von innen unter Druck durch Kräfte innerhalb Europas, in Ungarn zum Beispiel, auch anderswo, zunehmend auch in Deutschland, die ein Problem mit der Ausgestaltung unserer liberalen Demokratie haben. Und deshalb ist dieses ein sehr wichtiges Wahljahr, würde ich sagen, mit einer sehr wichtigen Europawahl.
Wenn es um das Produktversprechen geht und um die aktuelle Performance der EU, dann lohnt der Blick des Fachmanns. Dominik Pietzke ist Professor für Kommunikationsmanagement und Public Relations an der Makromedia-Hochschule Hamburg-Berlin. Ist Schicksalswahl mehr als nur ein Marketingbegriff, damit Leute sagen, ich gehe jetzt wählen?
Ja, also Schicksal klingt ja so nach Verhängnis, als ob das eine übermenschliche Kraft jetzt über die Sterblichen verhängt hätte. Klingt auch ein bisschen alarmistisch. Jede Wahl ist halt ein Richtungsentscheid. Das ist sicherlich zutreffend, die Beobachtung, dass die Entscheidung jetzt ansteht, in welche Richtung Europa tendiert. Hat dieses liberale, pluralistische, multikulturelle Gesellschaftsmodell überhaupt noch eine Mehrheit unter den europäischen Wählerinnen und Wählern? Das ist, glaube ich, so die unausgesprochene Frage, die im Raum steht. Und dass diese Frage überhaupt gestellt wird, ist ja ein starker Indikator dafür, wie tief Europa in der Krise steckt, und zwar schon seit Jahrzehnten.
Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Also ich habe eigentlich noch nie erlebt, dass man nicht über Krisen in Europa gesprochen hat. Jetzt hat sich etwas verändert, sozusagen die weltpolitische Situation hat sich verändert und die hausgemachten Krisen, also die Schwierigkeiten, sich zu einigen in nächtelangen Sitzungen, spielen plötzlich eine andere Rolle als früher. Wie nehmen Sie das wahr? Wie stark ist Europa von außen unter Druck? Wer nimmt dieses Europa oder wer nimmt diese Europäische Union so ernst, wie sie sich selber gerne ernst nehmen würde?
Ja, ich glaube, das ist jetzt auch eine Frage, die viel diskutiert wird. Wie kann Europa sich in der Welt behaupten? Wie kann es nach innen stärker werden, um auch nach außen handlungsfähig zu sein? Und das hängt natürlich dann auch stark mit der Frage zusammen, werden wir größer, erweitern wir uns, schaffen wir es, Stabilität in der europäischen Nachbarschaft zu generieren, schaffen wir es, Entscheidungsprozesse effizienter zu gestalten, um eben auch mit Hinblick auf die US-Wahlen vorbereitet zu sein auf eine Welt, in der wir vielleicht keinen starken transatlantischen Partner mehr haben und aber gleichzeitig Krieg auf dem Kontinent. Und dafür ist natürlich auch die Europawahl einfach ein wichtige Stellschraube. Wer kommt da ans Parlament? Wie wird die Kommission aufgestellt? Und wie gehen wir die Herausforderungen in den nächsten Jahren an?
Das kann man ja auch positiv beschreiben. Also man hat eine Wahl, man hat nicht immer so große, übergroße Koalitionen der Mitte, sondern es gibt schon Unterschiede, die da deutlich werden. Deshalb würde ich Daniel Brössler mal kurz fragen, wenn wir diese großen europäischen Parteienfamilien anschauen, die sind ja in sich nicht homogen. Also wenn man sagt, also konservative Christdemokraten oder ich schaue mir mal die verschiedenen Grünen an oder so, da haben natürlich viele Bürgerinnen und Bürger manchmal den Eindruck, ich wähle eine Partei, die ich von zu Hause her kenne und die ist dort in ganz anderen Zusammenhängen drin.
Ja, das ist eben Europa. Es funktioniert nicht wie die nationalen Demokratien. Wir wählen ja auch nicht eine Regierung und eine Opposition in der Europawahl. Das heißt, dieses Europäische Parlament funktioniert schon mal anders. Das Zusammenspiel zwischen den Fraktionen, den Parteienfamilien im Europäischen Parlament ist ganz anders als in den nationalen Parlamenten. Die sind ganz anders gezwungen, zusammenzuarbeiten, ohne dass sie jetzt irgendwie Regierung oder Opposition angehören. Und natürlich auch innerhalb der Parteienfamilien, das ist ja nachvollziehbar, schon innerhalb der Nationalstaaten sind ja das, zumindest was wir früher mal Volksparteien nannten, sind ja Verbindungen, in denen verschiedene Strömungen zusammenarbeiten müssen. Und das ist natürlich auf europäischer Ebene nochmal ganz anders. Also griechische Sozialisten sind jetzt was anderes als skandinavische Sozialdemokraten. Das ist aber, wenn man dann in Brüssel das beobachtet, oft auch der Charme dieser europäischen Demokratie, dass die dann auch gezwungen sind, zusammenzufinden und Mehrheiten zu finden.
Aber das alles ist nicht neu. Dieses bisher funktionierende Geben und Nehmen, austarieren und der Europäische Rat tagt dann bis morgens um 7. Das wird jetzt nicht mehr funktionieren?
Ich glaube, dass das für den Bürger, der zur Wahl geht, gar nicht so die entscheidende Frage ist, ob die Mechanismen in Brüssel so funktionieren, weil die Bürger, glaube ich, das kann man beklagen, aber das ist so, die Bürger, glaube ich, die Mechanismen nicht so durchschauen, sondern die Frage für die Menschen, die zur Wahl gehen, ist, funktioniert dieses Europa? Und die Frage, ob Europa funktioniert, entscheidet sich nicht an den Mechanismen in Brüssel, sondern entscheidet sich, dann habe ich das Gefühl, dass es mit dem Wohlstand, mit dem Lebensstandard in Europa weitergeht, mit der Sicherheit in Europa weitergeht. Das sind die Erwartungen, die man an diese Union hat. Und danach wird diese Union beurteilt am Ende. Das Problem, das die Europäische Union hat, dass sie dieses Versprechen nicht mehr so einfach einlösen kann, dass es besser wird, dass der Wohlstand zunimmt, das hat zu tun mit der steigenden Konkurrenz in der Welt, dass Europa eben nicht mehr die Rolle spielt, die es gespielt hat. Und damit, dass eben mit einer, würde ich mal sagen, europäischen Lebenslüge aufgeräumt wird gerade, dass durch die wirtschaftliche Macht, die wir haben, wir schon so unsere Stellung in der Welt sichern können. Das zeigt sich halt gerade, dass das auch von anderen Faktoren abhängt. Haben wir ausreichend militärische Mittel? Können wir unsere Interessen in der Welt durchsetzen? Das ist eben nicht nur eine wirtschaftliche Frage. Die jetzige Kommission, die scheidende, ist ja als geopolitische Kommission angetreten. Und da kann man darüber diskutieren, ob das wirklich so eingelöst worden ist.
Jasmin Ababian-Vogel, weil wir das eben gehört haben, die Entscheidungen aus Brüssel, wie machen die sich denn in ihren Unternehmen deutlich?
Aus Europa kommen eine ganze Menge an Reglementierungen, an bürokratischen Anforderungen und so weiter, die eine Auswirkung auf die Unternehmen haben. In den letzten Jahren hat sich, glaube ich, zunehmend was verändert. Ich bin seit 1996 unternehmerisch tätig und gefühlt sind die Veränderungen, die Reglementierungen, Gesetzgebungsverfahren und so weiter, die aus Europa in die Unternehmen hineinkommen, gefühlt haben die zugenommen. Und ich glaube, dass das für fast alle Branchen gilt. Zumindest gilt es auf jeden Fall für unsere Mitgliedschaft, die das Ganze auch mit, ich will mal sagen, mit einer gewissen Skepsis, ist vielleicht das falsche Wort, aber durchaus auch kritisch sieht. So. Für Unternehmen ist es zunächst einmal wichtig, in ihrem Umfeld möglichst gut agieren und handeln zu können. Und je stärker das eingehegt wird, umso weniger Möglichkeiten haben Unternehmen. Und das ist etwas, was kritisch betrachtet wird. Es reiht sich ein in das, was wir auch innerhalb der Bevölkerung sehen, nämlich die Frage, ob das alles, dieses ganze Konstrukt EU, ob das quasi so in der Form noch Sinn macht. Und das ist insofern gefährlich, weil es zu einer Erosion von Akzeptanz führt. Und das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Und unterfüttert wird es auch davon, dass eben wir zunehmend sehen, dass Staaten innerhalb der Staatengemeinschaft Alleingänge machen. Diese Punkte zusammengenommen führen dazu, dass es zu einer Art Erosion oder zu einer Art negativer Sicht auf die EU kommt. Und das ist eigentlich etwas, was wir gar nicht wollen. Denn in Summe finden wir das eigentlich schon eine ziemlich gute Erfindung, unsere EU.
Dann frage ich mal Dominik Pietzke, der ja auch als Kolumnist für Cicero Online unterwegs ist. Kümmert sich die EU-Administration zu viel um zu kleine Dinge und verliert aus dem Blick, was eigentlich ihr Job sein könnte?
Also der Kollege hat schon eine gewisse Ferne der EU als Institution und der Entscheidungswege gegenüber den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern. Und das ist nicht nur in Deutschland, sondern in allen EU-Ländern der Fall. Und der Abstraktionsgrad politischer Entscheidungen in Brüssel, wie die fallen, warum sie fallen und was das dann eben für Auswirkungen hat auf den Einzelnen, ist schon sehr hoch. Und das bedeutet eigentlich, dass es auch eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber der EU gibt. Und was hier auf dem Podium noch gar nicht zur Sprache kam, es gibt ja auch viele Verlierer innerhalb Europas, die von der EU jetzt nicht so wahnsinnig viel haben und diese Institutionen auch kritisch sehen, weil sie eben deren Wohlstand oder den subjektiv empfundenen Wohlstand und die subjektiv empfundene Sicherheit, die Kongruenz zwischen der Außenwelt und dem persönlichen Empfinden eben nicht geleistet hat. Und Sie hatten es schon angedeutet, die Lebenslüge von Europa, also Machtfragen werden ultimativ ja militärisch gestellt. Das war ja nie anders. Wir hatten das lange Zeit vergessen. Aber wenn Europa wieder anfängt, Machtfragen militärisch zu stellen und zu beantworten, das nennt der Rest der Welt Kolonialismus. Und der Rest der Welt hat außerordentlich schlechte Erinnerungen daran. Und der nächste Aspekt ist übrigens Europa, das hat ja jede Organisation so an sich, beschäftigt sich sehr viel mit sich selbst, das ist auch richtig so. Es gibt aber auch einen Blick von außen auf die EU. Damit meine ich jetzt nicht Russland, aber Afrika und Asien, insbesondere China. Und es ist nicht so, dass die EU oder die Lebensform, die europäische, bewundert wird oder als Modell für den eigenen politischen und sonst Gesellschaftsentwurf gesehen wird. Und das blendet Europa auch gerne aus. Es sieht sich ja gerne als Goldstandard für den Rest der Welt. Und das ist schwierig aufrechtzuerhalten, diese Vorstellung.
Ich glaube, ich möchte erstmal eine Lanze für die Europäische Union brechen. Es ist ein gutes Projekt und natürlich haben alle Projekte ihre Fehler, aber im Großen und Ganzen müssen wir auch die EU als das betrachten, was ist ein Friedensprojekt, und wir haben zumindest innerhalb der EU keine Kriege gehabt. Es ist wirtschaftlich für Deutschland und wahnsinnig vorteilhaft. Der Binnenmarkt bringt extrem viele Vorteile, gerade für Deutschland, und die EU hat auch sehr viele Gesetze in die Wege gebracht, die zum Vorteil der Bürgerinnen und Bürger sind. Und das ist Konsumentenschutz, da ist Roaming dabei, da sind ja auch sehr praktische Gesetze dabei, die den Bürgerinnen und Bürgern Vorteile bringen. Also es ist also auch nicht nur...
Also Reglementierung kann eben auch heißen, gleichwertige Bedingungen über den ganzen Kontinent hinweg.
Genau, und auch tatsächlich auch einfach zum Vorteil und zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger in ganz Europa da sein kann. Also ich glaube, da muss man auch noch mal kurz sagen, dass Europa extrem viele Vorteile auch bringt für die Bürgerinnen und Bürger, die hier wohnen. Die Frage nach den Werten der Europäischen Union, inwiefern ist sie in der Lage, sie nach außen hinzutragen und nach innen zu schützen, ist natürlich eine, die immer weiter diskutiert wird. Und es ist natürlich auch die Frage, inwiefern können wir rechtsstaatliche Prinzipien innerhalb der Union schützen, weil alles andere unsere Glaubwürdigkeit nach außen unterminieren würde. Aber ich würde auch sagen, dass die EU, die Institutionen, die Mitgliedstaaten eigentlich kontinuierlich daran arbeiten. Natürlich haben wir Probleme innerhalb der EU. Natürlich wissen wir alle, dass es ein Problem mit Ungarn gibt, dass es ein Problem mit Polen gab. Aber die EU hat ja ihre Instrumente, damit umzugehen, auch immer weiter entwickelt. Und sie hat sie angewandt.
Aber dann machen wir das mal an der Stelle konkret. Am 1. Juli übernimmt Ungarn die EU-Ratspräsidentschaft. Also ein Land, bei dem viele sagen, da sind die Rahmenbedingungen der liberalen Demokratie nicht mehr erfüllt. Nun könnte man sagen, na, so unmittelbar nach der Europawahl, bis sich die Europäische Kommission gefunden hat, da passiert nichts und dann ist das halbe Jahr schon wieder rum.
Ich glaube, da muss man zwischen zwei Ebenen unterscheiden. Natürlich normativ ist das nicht gut. Natürlich wollen wir nicht, dass ein Mitgliedstaat, der sich nicht mehr an rechtsstaatliche Prinzipien hält, der sich nicht mehr an die Spielregeln hält, die Ratspräsidentschaft übernimmt. Gleichzeitig ist es so, wie Sie sagen, vermutlich, wenn Ungarn die Ratspräsidentschaft übernimmt, ist das der Zeitraum, in dem Viktor Orbán am wenigsten Schaden anrichten kann. Das wird die Legislaturperiode sein, oder es wird der Zeitraum sein, das halbe Jahr, in dem das Parlament sehr wenig Gesetze erlassen wird. Und wir müssen auch die Ratspräsidentschaft dort als das sehen, was sie ist, als ein Vorsitz des Rates, der vor allem in den Gesetzgebungsprozess sehr viel Einfluss hat und da sehr viel mitbringt und Kompromisse schmieden soll. Und das halbe Jahr, das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, das halbe Jahr nach den Europawahlen wird vor allem mit der Frage dann beschäftigt sein, wer übernimmt welche Rollen in der EU, wie setzt sich das Parlament zusammen, wie setzt sich die Kommission zusammen. Also wir sehen da grundsätzlich wenig Gesetzgebungsprozesse. Das heißt, wenn wir die ungarische Ratspräsidentschaft sowieso schon haben, dann ist das vermutlich der beste Zeitpunkt, um sie zu haben, weil da einfach wenig Schaden angerichtet werden kann.
Jasmin Ababian-Vogel und Daniel Bössler.
Ich wollte noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich hänge noch ein bisschen bei Ihrem schönen Begriff der Lebenslüge. Ich würde es zwar auch nicht unbedingt so negativ formulieren mögen, aber ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. So. Und ich will es gerne mal mit einem Beispiel noch mal aus meiner Realität unterfüttern. Wenn ich heute Abend nach Hannover zurückfahre, wenn ich dann am Hauptbahnhof in Hannover ankomme, gehe ich einen relativ langen Weg bis zur Tiefgarage. Und innerhalb dieses Weges gehe ich an Menschen vorbei, die hier obdachlos in Hannover leben, die am Rande der Gesellschaft leben und bei denen ich regelmäßig denke, warum lassen wir als Gesellschaft das zu? Und es sind fast 80 oder 90% von ihnen Menschen, die aus Rumänien kommen, aus Bulgarien, aus anderen Ländern in Europa. Das heißt, das, was Sie als Lebenslüge bezeichnen, ich glaube, das trifft da ganz gut zu, weil nirgendwo sonst wird so deutlich, dass ein Versprechen der Europäischen Union bisher noch nicht eingehalten werden konnte, nämlich zu einer Harmonisierung der Lebensverhältnisse zu führen. Das ist auch der Grund, warum so viele polnische Frauen hier in Deutschland in den Live-In-Settings deutsche alte Menschen in den Haushalten pflegen, unter Bedingungen, bei denen Hubertus Heil vermutlich nicht mehr schlafen könnte, wenn er das wüsste, und warum die Prostitution sich fast ausschließlich entlang der östlichen europäischen Ländern vollzieht und. Also das sind Beispiele, die zeigen, dass etwas nicht gut gelaufen ist in Europa. Und das führt auch dazu, dass die Menschen die Akzeptanzfrage stellen und sich fragen, ist das wirklich, also ist der Weg, den wir gegangen sind, an der Stelle richtig oder müssen wir irgendwas ändern? Und fatalerweise kommen sie manchmal auf Ideen, ihre Stimme Parteien zu geben, die ganz, ganz einfache Lösungen haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir bei der Betrachtung nicht vergessen sollten, denn mir wird auch klar, wir betrachten vieles aus unserer eigenen Brille. Sie haben den Begriff des Goldstandards genannt. Übrigens, ich habe Dissens, weil Sie sagten, naja, das ist ja nicht so Goldstandard hier. Also für viele Länder sind wir sehr wohl der Goldstandard. Ich stamme aus dem Iran, ich bin im Iran aufgewachsen und bis heute ist Europa der absolute Goldstandard in Bezug auf Menschenrechte, in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit und. Also das ist etwas, das sollten wir uns immer wieder klar machen.
Passt ganz gut, weil dann kann ich noch mal was zu Lebenslüge sagen. Ich wollte damit jetzt nicht einen zu negativen Zungenschlag hier reinbringen. Ich meinte damit vielleicht auch ein bisschen was anderes. Ich meinte damit, dass man sich zu lange der Illusion hingegeben hat in Europa, dass bestimmte Dinge schon automatisch irgendwie laufen würden, was nicht der Fall ist. Was aber sozusagen das Wirken der Europäischen Union angeht, habe ich ein bisschen eine andere Perspektive. Ich war in den 90er Jahren Korrespondent in Polen und ich kann also so ein bisschen die Entwicklung Polens beurteilen und die ist atemberaubend. Und das hat natürlich auch was, und das gilt auch für andere Länder Mittel- und Osteuropas. Und das hat natürlich sehr viel mit der Europäischen Union zu tun, ohne diese europäische Gemeinschaft, ohne den europäischen Binnenmarkt, auch ohne die europäische Wertegemeinschaft hätte es, glaube ich, diesen Modernisierungsschub, diesen wirtschaftlichen Schub in diesen Ländern nicht gegeben. Also das müssen wir auf jeden Fall auf der Habenseite sehen, denke ich. Nicht auf der Habenseite ist Ungarn, darüber haben wir gerade gesprochen. Das halte ich schon für einen sehr ernsten Punkt und keinen, der sich schon irgendwie so lösen lässt. Und das sehen wir daran, dass zu dem, was wir schon besprochen haben, eine weitere Dimension im Falle Ungarns hinzukommt. Wir haben es lange als Problem gesehen, dass die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn nicht mehr unseren Standards entspricht und dass die Demokratie dort nicht mehr so funktioniert, dass wir eigentlich sagen können, es ist nach unseren Maßstäben eine Demokratie. Das hätten wir uns früher nicht vorstellen können. Die neue Dimension, die hinzugekommen ist, und das haben wir uns schon gar nicht vorstellen können, dass wir mittlerweile einen Mitgliedstaat haben, der aktiv gegen die europäische Idee arbeitet. Das ist einfach so. Orban hat sich schon, wo es ihm nützlich war, mit Putin verbündet. Er wird sich noch viel mehr und viel eindeutiger mit Trump verbünden. Wir haben den Feind in der eigenen Union und das müssen wir sehr ernst nehmen. Damit müssen wir uns beschäftigen und wir brauchen Ideen, wie wir damit umgehen und wie wir diesem Problem beikommen. Das wird nicht einfach so funktionieren, sondern da muss man sehr ernsthaft darüber nachdenken, wie man tatsächlich gegen Ungarn vorgehen kann. Es gab die Hoffnung nach dem Machtwechsel in Polen, dass dafür die notwendige Mehrheit aller anderen zustande kommen könnten. Wie es so ist, ist dann die Wahl in der Slowakei so ausgegangen, wie sie ausgegangen ist. Da ich aber nicht an eine große slowakische, ich habe auch mal in der Slowakei gearbeitet, ich glaube nicht an die große slowakisch-ungarische Allianz. Also insofern gibt es da vielleicht noch Hoffnung.
Ich glaube nicht, dass Europa seine Krise überwindet, indem man leugnet, dass es in einer Krise steckt. Die kritischen Beispiele, die jetzt schon genannt wurden, also Aufstieg des Illiberalismus oder ein autoritäres Machtverständnis oder dass man andere Werte hat als demokratisch-liberale, wurde immer Beispiel Ungarn genannt, aber all diese Beispiele findet man ja hier in jedem einzelnen Land Europas. Jetzt möchte ich einen wichtigen Punkt ansprechen. Man tut immer so, als ob das nicht europäisch wäre. Dabei sind Ressentiments, Antidemokratismus, Tyrannei, Antisemitismus, Faschismus, also all diese Gespenster, die jetzt wieder hochkommen, untrennbar Teil der europäischen Geschichte. Man glaubte nur, man hätte sie jetzt überwunden und jetzt kommen sie überall hervor. Und die Frage ist halt, wie kann das sein? Wie konnte das geschehen? Warum ist das so? Nicht, dass ich darauf jetzt eine zufriedenstellende Antwort hätte, aber ich glaube, es ist halt ein ganz breites politisches und Bildungsversagen, weil man halt das errungene Friede, Wohlstand, Freiheit für selbstverständlich und für selbsterklärend gehalten hat. Und das ist es eben nicht. Also das Problem Ungarns ist auch unser eigenes Problem. Es gibt ja keinen ideologischen Unterschied zwischen Orbán und der AfD. So kann man halt in jedem europäischen Land diese rechtsgerichteten Bewegungen aufzählen, die sich alle auf den antidemokratischen und antiaufklärerischen Strang in der europäischen Ideengeschichte berufen können, den es aber halt auch gibt und der halt auch mal sehr stark war und übrigens auch dominant war.
Europa hat die Wahl, Erweiterung, Vertiefung, Rückverlagerung von Aufgaben an die Nationalstaaten. Wir haben eben gerade gehört, die Gespenster Europas kehren auch wieder. Das wird in der nächsten Legislaturperiode immer wieder Thema im Europäischen Parlament werden. Nicht nur dort, aber dort wird gewählt im Juni. Deshalb diskutieren hier in der Hertie School in der Berliner Friedrichstraße Tu Nguyen vom Jacques Delors Center, Daniel Brössler von der Süddeutschen Zeitung, die Unternehmerin Jasmin Ababian Vogel und der Kommunikationswissenschaftler Dominik Pietzger. Und der hat eben gesagt, es ist möglicherweise auch ein Bildungsproblem. Vielleicht ist es auch ein Problem derer, die in Europa Politik machen. Wir haben ein bisschen über Strukturen gesprochen, über Regelungen gesprochen, vielleicht zu viele Reglementierungen. Aber schauen wir uns mal das politische Personal an. Wir schreiben alle über die Verhakung zwischen Emmanuel Macron und Olaf Scholz, obwohl die eigentlich gar nicht sozusagen auf europäischer Ebene dort im Parlament oder in der Kommission sitzen. Welche Rolle spielen die Personen?
Die spielen eine große Rolle und natürlich haben Olaf Scholz und Emmanuel Macron auch eine institutionelle Funktion in Europa, im Europäischen Rat, der nun mal sehr wichtig ist. Und als zwei große, prägende, wirtschaftlich starke, militärisch bedeutsame Mitgliedstaaten ist ja den beiden Ländern immer eine besondere Bedeutung in der Europäischen Union zugekommen. Es ist ein bisschen überhöht vom deutsch-französischen Motor die Rede gewesen. Wobei eins schon stimmt, und das stimmt nicht mehr ganz, aber es stimmt in Maßen auch noch heute. Wenn die beiden sich zusammentun und sich in einer Sache einig sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch immer noch, dass das dann auch in Europa Mehrheiten findet und dass sich das durchsetzt. Und wenn die beiden sich nicht einig sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass es da zu einer Einigung kommt. Es gab zuletzt auch Gegenbeispiele und es stimmt nicht mehr so absolut. Vor allen Dingen, weil die Europäische Union ja auch größer geworden ist und damit das relative Gewicht Deutschlands und Frankreichs abgenommen hat. Aber natürlich haben die beiden eine Verantwortung. Auch der Kanzler und der Präsident haben eine Verantwortung gemeinsam. Der werden sie zuletzt nicht wirklich gerecht. Wobei ich es immer so ein bisschen schwierig finde, wenn das als persönliches Problem zwischen den beiden nur wahrgenommen wird. Und wenn die sich mal zusammenraufen würden, dann würde das schon klappen. Und es hat was damit zu tun, dass der Macron so viel und der Scholz so wenig redet und dass die so ein unterschiedliches Temperament haben. Es gibt schon auch Interessengegensätze oder Interessenunterschiede. Beispiel Ukraine-Krieg. Die Reaktion auf diesen Krieg, es gab zwar anfangs eine große Einigkeit, aber die grundsätzlichen Fragen, die sich damit verbinden, da gibt es durchaus Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich. Es gibt eben in Deutschland einen transatlantischen Impuls, der ist beim Kanzler auch sehr stark ausgeprägt, zu sagen, ja, wir können uns nicht ewig auf Amerika verlassen, aber solange Amerika noch da ist, wollen wir auch gerne die im Boot halten. Während es eben bei Macron, würde ich sagen, einen eher gaullistischen Impuls gibt und der sagt, jetzt ist der Augenblick gekommen, wo wir endlich als Europäer uns darauf besinnen müssen, dass wir was gemeinsam machen müssen und uns nicht auf die Amerikaner verlassen können. Und ganz praktisch äußert sich es dann darin, dass Macron sagt, ja, Munition für die Ukraine ist schön, aber die muss irgendwie in Europa hergestellt werden. Stellt sich aber leider raus, dass wir nicht genügend Produktionsstätten in Europa haben. Also das sind dann, wenn man es mal dann anschaut, sind es einfach auch unterschiedliche Ansätze. Entscheidend ist, dass die beiden dann zusammenkommen. Das funktioniert zurzeit nicht gut.
Also ich bin jetzt wirklich glücklich, dass es nicht einfach daran liegt, dass Olaf Scholz in Hamburg Fischbrötchen aufgefahren hat und Macron, der eigentlich...
Ja, da lächeln sie ja immer, wenn dann sowas, solche Anlässe ja. ja immer harmonisch.
Also, dass es aber daran jetzt nicht liegt. Und deshalb, Tunuyen, weil Sie ja hier auch das Jacques Delors Center vertreten und das hat ja den Namen eines großen europäischen Kommissionspräsidenten, der im letzten Dezember mit 98 Jahren verstorben ist, verklären wir die Vergangenheit, war es früher auch schwierig zwischen Personen. Und zum Zweiten, gerade das, was Herr Brössler eben angesprochen hat, die unterschiedlichen Interessen, aber auch unterschiedliche Strukturen, Parlamentsarmee versus Force de Frappe und so weiter, die es ja auch nicht einfach machen.
Also ich glaube, das deutsch-französische Verhältnis hatte immer die Auf- und Abs-Phasen. Also es war nie einfach gleichmäßig, harmonisch. Und es gibt natürlich auch Unterschiede zwischen den politischen Systemen. Es ist natürlich auch einfach eine Frage, wie funktioniert die Koalition in Deutschland? Wird das in Frankreich verstanden? Dass es hier drei Parteien sind, die zusammenarbeiten. Das ist in Frankreich natürlich ganz anders. Macron hat natürlich ganz andere Entscheidungsbefugnisse oder Entscheidungsmacht als vielleicht hier der deutsche Kanzler, der sich noch mit den Grünen und der FDP zusammenraufen muss, zusammenfinden muss. Und ich glaube, das spielt auch oft eine Rolle, wie die politischen Systeme funktionieren, wie die Kommunikation funktioniert. Die deutsche Regierung war in letzter Zeit oder ist auch eine sehr nach innen schauende Regierung, die nicht viel mit europäischen Partnern kommuniziert. Auch das kriegen wir immer wieder gespiegelt, warum Deutschland denn so wenig nach Brüssel schaut, warum Deutschland denn so wenig kommuniziert. Wenn sich die Bundesregierung wieder kurz vor Abstimmung nach Trilog rauszieht und sich enthält, weil die Koalition sich wieder nicht zusammenfinden konnte, was die Entscheidung in Brüssel angeht. Das sind natürlich alles Faktoren, die die deutsch-französische Beziehung schwieriger machen, aber auch die deutsche Europapolitik schwierig macht, in Brüssel verständlich zu sein oder zu werden oder verständlich zu erklären.
Aber ich bleibe noch mal bei dieser Frage Persönlichkeiten und wie kommen Sie dann auch an die Stellen, wo Sie gestalten können? Jasmin Abavian-Vogel, Persönlichkeiten braucht man auch als Unternehmerin. Und auch da stellt sich ja die Frage, wie schaffen es die einen, sich diesen Raum zu nehmen und woran möglicherweise scheitern andere?
Ich glaube, dass die Parteien in Deutschland, ich kann ja nur für Deutschland sprechen, weil das sozusagen das Umfeld ist, in dem ich mich bewege, dass die Parteien in Deutschland gut daran tun, grundsätzlich ihre Personalpolitik, ich sag mal, etwas zu modernisieren. Ich bin selber auch Mitglied einer Partei, von daher weiß ich, dass da, was das Personaltableau anbelangt, ich glaube, übergreifend, parteiübergreifend, überall, wie sagt man immer so schön, Luft nach oben ist. Das liegt daran, dass tatsächlich von den Strukturen her eigentlich immer die gleichen Leute nach oben kommen. Also die, die sozusagen dem Abgeordneten das Köfferchen hinterher tragen, auf dem Wochenmarkt die Kugelschreiber verteilen und dann irgendwie die Ortsvereinsarbeit machen im Hinterzimmer vom Goldenen Hirschen. Ich sag's jetzt mal so ganz, ich versuche das mal etwas lustig auszudrücken. Wir wissen aber, dass das immer wieder dazu führt, dass die gleichen Leute nach oben kommen. Und wenn man das ändern will, dann muss man diese Mechanismen schlicht durchbrechen. Und dann muss man auch theoretisch sagen, Personalpolitik auch in Parteien ist Chefsache. Das muss ich top-down runterdeklinieren in alle Bereiche. Und ich brauche eine Vorstellung von den Personen, mit denen ich zukünftig als Partei sozusagen zusammenarbeiten will, die ich als mein Personal in der Zukunft sehen will. Das ist etwas, was ich entwickeln muss. Und um es mal etwas deutlicher zu sagen, ich glaube, jeder F-Jugend-Fußballverein macht eine bessere Personalpolitik als unsere Parteien.
Also der charismatische Politikstil hat sich ja in Deutschland gerade nicht bewährt. Und eine Figur wie Macron wäre halt aus historischen Gründen hier komplett undenkbar. Schon die Art und Weise, wie er seine Reden führt, wie er das französische Volk adressiert, ne, das würde hier halt die dunkelsten Erinnerungen wecken. Mir fällt auf, also der Gründungsmythos der EU, oder das war ja auch die Realität, weil Sie das deutsch-französische Verhältnis angesprochen haben, war ja ein negatives, also kriegerische Auseinandersetzungen in Westeuropa müssen um jeden Preis verhindert werden, weil sie unlösbar sind und nur sozusagen zu apokalyptischen Verhältnissen führen. Also deswegen ist halt dieses Friedensversprechen und Stabilitätsversprechen und auch Sicherheitsversprechen, also dass man sich gegenseitig nicht mehr angreift, so zentral. Und wenn sich Europa sozusagen oder die EU immer sozusagen darauf beruft, dann beruft sie sich halt auf ihre Vergangenheit, die ist aber halt schon lange vorbei. Die politischen und geopolitischen Herausforderungen der Gegenwart sind ja völlig andere und die sind halt nach vorne gerichtet. Also da hilft es halt nicht zu sagen, Europa hat sozusagen die Lehren aus zwei fürchterlichen Weltkriegen gezogen, sondern man muss halt fragen, ja, und was bedeutet das jetzt für die Zukunft? Wo wollen wir eigentlich in Zukunft hin? Wollen wir expandieren? Aber Größe allein ist ja irgendwie keine überzeugende Finalität, wird auch von anderen Anrainerstaaten kritisch gesehen. Was ist die Idee, was ist die treibende Kraft für die Zukunft? Also das kann halt nicht mehr die Vermeidung von innereuropäischen bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen sein. Diese Erzählung, die gibt es halt noch nicht.
Darf ich den Versuch einer Antwort unternehmen?
Ja.
Ich glaube, dass wir gerade schon erleben, worin so ein europäisches Projekt heute bestehen könnte. Wir sehen es in dem Gegenmodell, das wir zu Russland darstellen. Sie haben ja vorhin das Stichwort Kolonialismus genannt, wie wir also in der Welt gesehen werden, wenn wir militärisch aktiv werden. Und da müssen wir, glaube ich, auch selbstbewusst sein in den Gesprächen mit dem, was so gerne globaler Süden genannt wird. Ich finde es problematisch, wenn man zu Recht die Europäer an ihre koloniale Vergangenheit erinnert, aber in dem, was Russland tut, kein koloniales Projekt erkennt und nicht sieht, dass das Kolonialismus und Imperialismus ist, was Russland macht. Und das erlebt man in der Welt zum Teil, dass das russische Narrativ verfängt. Und da müssen wir, glaube ich, selbstbewusst gegenhalten. Was wir zurzeit in Europa zu tun haben, ist tatsächlich unsere demokratische Lebensweise zu verteidigen. Und zwar anders als in den vergangenen Jahren gegen sehr aktive Feinde, die das zerstören wollen. Und ich glaube, damit haben wir schon ganz gut zu tun und etwas, wo man sagen könnte, das ist doch was Gemeinsames, was uns zusammenhalten könnte.
Dominik Pietzke hat eben gesagt, ja, und was ist denn jetzt, wenn wir in die Zukunft schauen, geht es um Erweiterung oder Ähnliches? Da würde ich gerne Tonien fragen. Also für viele, gerade Länder auf dem Westbalkan, gerade gab es den Hinweis für die kommende EU-Ratstagung am 21. und 22. März. Es geht um die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Bosnien-Herzegowina. Auch da gibt es die Republika Srpska, also etwas Ähnliches wie im Moment Transnistrien, also ganz schwierig, ein Einfallstor für Russland. Da gibt es doch eigentlich noch das Sicherheits- und Friedensversprechen für bestimmte Länder. Gibt es eine Alternative zur Erweiterung überhaupt?
Ich würde sagen, nein. Und das ist ja momentan auch, die Erweiterung ist ja gerade die, es wird ja viel geredet von geostrategischer Notwendigkeit. Also wirklich die Überzeugung, dass wenn wir als Europa stark in der Welt sein wollen, wenn wir als Europa bestehen wollen, auch gegenüber Russland, gegenüber China, dann müssen wir größer werden, dann müssen wir stärker werden und dann müssen wir vor allem es auch schaffen, unsere Nachbarschaft zu stabilisieren und an uns zu binden, bevor Putin dort ist oder um zu meinen, dass Putin noch mehr dort ist. Also ich glaube, momentan ist die politische Überzeugung tatsächlich, dass es keine Alternative zur Erweiterung ist. Die Frage ist mehr, wie gestalten wir die Erweiterung und wie gestalten wir den Reformprozess der EU, der den Erweiterungsprozess begleitet. Also wie können wir sicherstellen, dass wir sowohl größer als auch stärker und handlungsfähiger werden und nicht nur größer. Wie vermeiden wir ein zweites Ungarn in einer größeren Union? Wie vermeiden wir 36 Vetos in einer größeren Union? Und ich glaube, es ist momentan mehr die Frage, wie machen wir beides? Wie gestalten wir die beiden Prozesse als ein ob wir die Erweiterung machen?
Aber das geht nicht ohne Konflikt ab. Wir haben das gesehen, als es um Getreide aus der Ukraine ging, dass polnische Bauern gesagt haben, hier wird unser Wirtschaftsmodell kaputt gemacht. Wir kennen die Debatten in Europa, was die Landwirtschaft angeht, zwischen französischen und deutschen Bauern in den letzten Jahrzehnten zur Genüge. Es wird also diese ganzen Konflikte, auch was die Frage sozusagen sozialer ungleicher Regeln angeht, sich dadurch ja noch verstärken. Also so einfach wird das nicht gehen.
Die Bauern sind übrigens ein gutes Beispiel, weil das ist ja nur eigentlich ein kleiner Vorgeschmack auf das, was kommt. Worüber wenig gesprochen wird, ist, dass ja die Ukraine als großes Agrarland die Europäische Union vor sehr grundsätzliche Fragen stellen wird, weil man wird nicht einfach so weiter mit der Agrarpolitik machen können, weil das nicht zu finanzieren wäre. Das heißt, für Länder wie Polen, die eben auch große Agrarländer sind und die sehr stark profitiert haben bisher von der europäischen Landwirtschaftspolitik, werden weniger vom Kuchen abkriegen. Andere auch, wird auch deutsche Landwirte betreffen. Das sind eben genau die schwierigen Fragen, die jetzt beantwortet werden müssen. Aber es gibt dazu keine Alternative, weil die Weltlage ist so und die Lage in Europa ist so, dass, glaube ich, weder Fehler verziehen werden, viel weniger als früher, und noch Passivität verziehen wird. Das war übrigens auch der Grund, warum es auf Seiten von Olaf Scholz ursprünglich eine Riesenskepsis gab. Nicht nur, das waren nicht nur militärische Fragen, eine Riesenskepsis gab, was einen ukrainischen EU-Beitritt anging. Da ging es auch um Landwirtschaft. Aber man muss das eben lösen. Man muss eben zu Neuverteilungen kommen und da ehrlich werden.
Aber dieses Ehrlichwerden kommt ja mit einem großen Risiko, weil bislang hat ja die EU funktioniert und auch hinreichend Akzeptanz gefunden, weil sie ihr Wohlstandsversprechen im Großen und Ganzen eingehalten hat. Wir leben ja alle in einer Konsumgesellschaft und über die Jahre sind halt die meisten auch Materialisten geworden und haben auch keine andere übergeordnete Idee. Wenn jetzt diese Wohlstandsmaschinerie Europa oder Europäische Union nicht mehr funktioniert, sondern sozusagen die EU mit Wohlstandsverlusten einhergeht, dann werden halt die politischen Gruppierungen ihr Süppchen darauf kochen, die man gerade nicht stärken will.
Die sehr schwierige politische Botschaft, die man da setzen müsste, ist halt die, dass man sagt, okay, selbst wenn es nicht so weitergeht wie in der Vergangenheit mit ständig wachsendem Wohlstand, bewahrt uns die Europäische Union vor Wohlstandsverlust und davor, dass wir schwächer sind in dieser schwieriger gewordenen Welt, in der andere eben auch Dinge produzieren können und auch erfolgreich sind. Darin besteht dann halt die schwierige politische Kommunikationsaufgabe, klarzumachen, die Europäische Union nützt immer noch sehr viel, auch wenn sie nicht mehr so die sich selbst erklärende Wohlstandsmaschine ist.
Na gut, es entspricht aber nicht dem kapitalistischen Wachstumsversprechen, was ja auch explizit Teil der europäischen Identität ist. Also halte ich für sehr riskant, diesen, was Sie vorschlagen.
Ich schlage nichts vor. Ich glaube, ich beschreibe nur die Wirklichkeit. Wir können kein endloses Wohlstandsversprechen, glaube ich, abgeben als Europäer.
Wir haben hier ein Mikrofon. Wenn Sie hier im Raum, dann ist das jetzt die Gelegenheit.
Also ich glaube, ein Stichwort, was mir jetzt gerade so eingefallen ist, ist dieses Cherrypicking der Nationalstaaten, wenn es darum geht, irgendwie bestimmte Punkte von der Europäischen Union im eigenen Land positiv darzustellen. Aber wenn was schlecht läuft, dann ist trotzdem die EU schuld. Wie könnte man denn das verändern in der Zukunft?
Schwierig. Also es ist genau so. Ich habe das auch als Brüssel-Korrespondent erlebt. Es war zum Teil faszinierend, sozusagen zu vergleichen, die Statements der einzelnen Staats- und Regierungschefs vor Gipfeln, während Gipfeln, nach Gipfeln, was die gelobt und kritisiert haben. Das ist immer sehr stark die nationale Brille, wobei dann Einzelne immer für sich einen Anspruch genommen haben, dass das bei ihnen nicht so ist, sondern gerade deutsche Bundeskanzlerinnen oder Kanzler neigen da stark dazu, so zu tun, als seien sie nun gerade die, die nicht die nationalen Interessen betonen. Das ist einfach ein europäisches Problem. Ich glaube, das wird sich nie ganz lösen lassen, weil es nicht die europäische Öffentlichkeit gibt. Das müssen wir ehrlich sagen. Es gibt nationale Öffentlichkeiten und Politiker fühlen sich hauptsächlich ihrer nationalen Öffentlichkeit verpflichtet. Insofern muss man damit umgehen. Immer wieder, wenn es besonders verlogen wird, auch das aufspießen und daran erinnern. Aber das wird sich nie grundsätzlich ändern, glaube ich. Da muss man, glaube ich, realistisch sein.
Mir als junger Mensch stellt sich manchmal die Frage, habe ich überhaupt eine Alternative außer zum Optimismus der Europäischen Union? Weil die Nationalstaaten manchmal, ich zitiere ihn nicht gern, weil ich bin Linker, aber Günther Oettinger hat mal gesagt, es gibt nur zwei Arten von Staaten in Europa. Die einen, die sind klein und sie wissen es, und die anderen sind klein und sie wissen es nicht. Aber die, die es wissen, die arbeiten mit den anderen Staaten zusammen, weil man große Herausforderungen, vor denen wir stehen, international, ob es jetzt Klima ist, ob das jetzt soziale Gerechtigkeit ist, ob das jetzt Technologiewettbewerbe sind. Ja, da stehen wir vor Herausforderungen, die wir als kleine Staaten, und auch Deutschland ist ein kleiner Staat international, nicht lösen können. So. Und wie schaffen wir es denn als europäische Gemeinschaft, da zukunftssichere Entscheidungen zu treffen? Und ich glaube, dass Handlungsfähigkeit da schon auch das Stichwort ist. Ja? Und da bin ich schon massiv enttäuscht von der nationalstaatlichen Ebene, ja, dass dann manche Projekte einfach nicht auf europäischer Ebene zustande kommen, ja, weil die FDP das nicht als richtig empfindet da. Ja? Und da gibt es einige Beispiele, nicht nur das mit dem Lieferkettengesetz als Beispiele.
Vielen Dank. Und zwar hoffe ich eigentlich auf ein bisschen Kontinuität in diesen schwierigen Zeiten. Und Frau von der Leyen wurde jetzt ja wieder als Spitzenkandidatin nominiert. Und es gibt dann diese informelle Allianz zwischen konservativen Sozialdemokraten und Liberalen, die immer zusammen die EU-Kommission stellen, seit Jahrzehnten. Und deswegen frage ich mich, gibt es eigentlich eine Alternative zu von der Leyen 2?
Ich würde vielleicht nur einen Punkt sagen zu den kleinen Staaten. Ich stimme vollkommen zu. Und natürlich ist die Erwartung berechtigt, dass man über einen eigenen Schatten springt, sich zusammentut, europäisch regelt, was europäisch zu regeln ist. Trotzdem muss man, glaube ich, auch immer im Blick behalten, dass das ein Spannungsfeld ist. Und ein bisschen würde ich da eine Lanze für die FDP brechen wollen. Die einzelnen Parteien müssen natürlich schon schauen, ob das, was europäisch geregelt ist, national zu vermitteln ist, ihren Wählern eben. Und es ist ja auch nicht in jedem Fall richtig. Es muss nicht alles europaweit geregelt werden. Beim Lieferkettengesetz wäre ich bei Ihnen, wobei man dann eben auch einsehen muss, dass die FDP eben dann vielleicht für eine Wählerbasis spricht, die das anders sieht. Damit muss man in der Demokratie dann schon leben. Und so funktioniert die Europäische Union und so funktioniert Europa. Das heißt, diese Forderung, die müssen sich doch jetzt aber zusammenraufen und wir haben ja nur eine Chance, wenn wir es zusammentun, die ist richtig. Aber in der politischen Umsetzung findet das immer in einem Spannungsfeld statt, weil die Erwartung eben schon da ist, dass die Europäische Union auch nicht alles regelt und sie sollte auch nicht alles regeln.
Stimmt natürlich, stimme zu, aber es geht ja auch teilweise jetzt in letzter Zeit nicht nur darum, welche Interessen vertreten werden, wie man das vermittelt. Es geht ja auch um das Agieren auf europäischer Ebene selber. Wie agiert denn die FDP innerhalb der Koalition, im Rat? Wie ist das Abstimmungsverhalten? Wie kurzfristig zieht man sich raus? Und ich glaube, der Schaden, der da teilweise angerichtet wird, ist enorm groß. Und das hat dann auch gar nicht so viel mit den Inhalten zu tun, sondern wirklich mit der Frage, wie sich die Bundesregierung und die FDP in diesen Abstimmungen verhält. Zu deiner Frage, ich glaube, von der Leyen hat große Chancen, die nächste Kommissionspräsidentin zu werden. Wie viel Kontinuität wird es bringen? Ich glaube, das ist jetzt auch die spannende Frage für den Wahlkampf. Wird Ursula von der Leyen gegen ihren eigenen Green Deal Kampagne machen? Wird sie es wieder rückentwickeln? Und wo positioniert sich ihre Partei da? Und ich glaube, was aber auch spannend ist hier, man kann den Spitzenkandidatenprozess ja sehen, wie man möchte, aber was wir sehen ist, dass ihre Aussagen sich schon sehr danach richten, was sie glaubt, wie sie wiedergewählt wird. Dass sie sehr auf ihre eigene Partei zugeht, ob das dann wirklich Kontinuität bringt mit ihr als in einer zweiten Amtszeit. Ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube nicht, dass wir nochmal diesen Green Deal sehen werden und wenn überhaupt ja eine Rückentwicklung. Also selbst mit von der Leyen muss es ja nicht unbedingt von der Leyen 1 gleich von der Leyen 2 sein. Also wir reden jetzt ja schon von einem Economic Pact oder Economic Deal statt einem Green Deal.
Also mein Verständnis von Europa ist eher dialektisch. Also natürlich kann man das auch emphatisch vertreten und niemand auch auf dem Podium, mich eingeschlossen, möchte jetzt die EU abschaffen. Die entscheidende Frage ist jetzt vielleicht weniger der Green Deal und so, sondern wie der Ukraine-Krieg ausgeht. Das ist die entscheidende Frage für die EU. Nämlich kann die Europäische Union, auch die meisten Staaten sind ja dann noch mit der NATO assoziiert, tatsächlich kriegerische Auseinandersetzungen für sich entscheiden oder nicht. Und damit steht und fällt auch das Renommee der EU im außereuropäischen Ausland und im Übrigen auch die Glaubwürdigkeit. Denn was hier so als Lebenslüge genannt wurde, das ist das, was der globale Süden Europa seit Jahrzehnten übrigens zu Recht vorwirft, Hypocrisy. Und dafür steht Europa im Rest der Welt. Und wenn man das so ausklammert und so, das ist halt keine realistische Darstellung von Europa. Das Projekt Europa hat jetzt im Rest der Welt, das ist interessant, das ist historisch eine große Leistung, aber ist es wirklich so populär und möchte übernommen werden? Staaten, Einzelstaaten mögen die Ausnahme sein, ist es eben nicht so.
Zum Schluss, wenn Sie jetzt alle vier die Chance hätten, ein, zwei Vorhaben aufzuschreiben und im Europäischen Parlament hinzulegen und zu sagen, das müsst ihr in der nächsten Legislaturperiode wirklich angehen. Welche wären das, Jasmin Abarbayan-Vogel?
Darf ich auch drei Sachen sagen?
Ja.
Klimaschutz wäre Nummer eins. Das müssen wir umsetzen, angehen. Wir brauchen da ein Ziel, müssen wir machen. So. Zweitens, wir müssen uns wieder auf unsere Werte besinnen. Und drittens, wir brauchen eine Vorstellung, welches Europa wir sein wollen. Oder im Futur irgendwas ausgedrückt, welches Europa wir gewesen sein wollen.
Sagt Jasmin Abarbayan-Vogel, die Präsidentin des Verbands Deutscher Unternehmerinnen. Dominik Pietzke, Ihr Zettelkasten.
Also zum einen so aus innenpolitischen Gründen eine Antwort auf die Migrationsströme und zum zweiten eine Haltung zum Ukraine-Krieg, weil ich glaube, die EU in der momentanen Situation extern stark unter Druck steht. Und das stimmt, ökologische Aspekte haben da an Bedeutung verloren in der augenblicklichen Situation.
Sagt Dominik Pietzke, Professor für Kommunikationsmanagement und Public Relations an der Makromedia-Hochschule Hamburg-Berlin. Daniel Brössler.
Erstens die Demokratie schützen in Europa und zweitens die Verteidigungsbereitschaft Europas erhöhen, ohne sich Illusionen zu machen, dass die Europäische Union sich jetzt in ein Verteidigungsbündnis verwandeln könnte. Das muss die NATO machen, die hoffentlich noch länger existiert. Aber natürlich müssen die europäischen Staaten zusammen, auch in der Europäischen Union, mehr tun, um sich gegen Gegner, Feinde zu verteidigen.
Sagt Daniel Brössler, leitender Redakteur in der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung, früher Brüssel-Korrespondent. Und Tunien?
Den Schutz unserer Werte und auch die Stärkung der Instrumente zur Wahrung von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Menschenrechten ist das Erste. Und das Zweite wäre eine größere, bessere Möglichkeit der gemeinsamen Finanzierung europäischer Prioritäten und der Herausforderungen, die jetzt auf uns zukommen und die auch europäisch gelöst werden müssen.
Ja, das Geld, ein ganz großes Thema, sagt Tunien, die stellvertretende Direktorin des Jacques Delors Center Berlin. Das war das RBB24 Inforadio Forum Europa hat die Wahl. Nein, wir haben die Wahl. Neustadt oder weiter so in Zusammenarbeit mit und aus der Hertie School in der Berliner Friedrichstraße. Danke Ihnen allen für die Aufmerksamkeit.
RBB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.